Liebe Gemeinde, liebe Mitchristen, liebe Gottesdienstbesucher und Teilnehmer, für mich ist es immer wieder ein Phänomen, wenn ich irgendwo predige. Hier ist ja meine Ortsgemeinde, also quasi ein Heimspiel habe ich heute, dass ich oft feststelle, im ersten Teil kommen so viele Gedanken, die sich mit dem berühren oder eigentlich sehr gut dazu passen. So war es auch heute, so ist es heute und ich habe im Hinblick auf die Zeit, die zumindest bei denen, die noch in einer großen Kirche sind, bald eintritt. Im Moment gilt die Fastenzeit, danach kommt die Osterzeit und ich habe in den letzten Jahren so festgestellt, wird mal das Thema gebracht mit Christentum und mit was glaubt man und wissen Sie eigentlich, können Sie mir sagen, was an Ostern gefeiert wird? Nach dem Karfreitag fragt man schon gar nicht mehr bei so allgemeinen Befragungen. Und da ist es immer wieder interessant, ich habe das teilweise in früheren Jahren mal gesammelt, weil teilweise so Antworten dazu kamen, die man gar nicht fassen konnte. Ja, Manfred, du hast ja auch so ein Beispiel gebracht, wo du Menschen gefragt hast. Ich denke, wir machen das ja nicht, um uns darüber lustig zu machen. Es ist dann eher so, dass man doch schockiert ist oder einfach merkt, ja, wie weit es mit unserem sogenannten christlichen Abendland schon gekommen ist. Nun sind wir ja auch als Adventisten oder Freunde der Adventisten, Freunde der Bibel, nicht davor gefeit, dass wir nicht auch mal etwas nicht wissen. Es geht auch bei der Bibel nicht darum, dass man sie von vorn bis hinten auswendig weiß, aber manche Kerngedanken, manche Kerntexte, gerade im Neuen Testament, die kann man teilweise noch finden oder erfragen. Demnächst ist Ostern, aber wenn wir nochmal eine Rückblende machen auf Weihnachten, da ist es eigentlich, wenn die Leute was sagen zum 6. Januar, dann geht es da um drei Männer, die aus dem Osten kamen und das waren auch Könige und das wird dann so ausgebaut. Da hat man dann auch Reliquien und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie niedermachen, sondern interessant finde ich nur, dass es ja oft Sachen sind, die in der Tradition dazugekommen sind oder die man halt von seiner Logik her sagt, ja, das müssen drei Männer gewesen sein, denn es werden drei Geschenke beschrieben. Da hat doch sicher jeder ein Geschenk mitgebracht und Könige, das klingt nun mal besser, als wenn man sagt, das waren Magier und Sterngucker. So steht es aber eben bei Matthäus. Ja, wenn wir allgemein in unsere Gesellschaft schauen, auch bei den sogenannten Verantwortungsträgern, bei den Politikern, bei den Menschen, die eben ganz wichtige Positionen haben, auch zum Entscheiden, da sind es weniger die drei Könige, aber was man immer wieder mal erleben und hören kann, das ist dann, da fällt dann der Begriff Bergpredigt. Ja, mit Christentum, das weiß man ja, und die blutige Geschichte und alles. Aber die Bergpredigt, aha, ja, und was steht in der Bergpredigt? Ich stelle die Frage nicht inquisitorisch, sondern es kommt meistens ja dann von selber, nämlich das Beispiel in Matthäus bei den Seligpreisungen. Selig sind die Friedensstifter. Ja, da sagt man dann, ja, da kann doch die Politik, da kann die Gesellschaft was mit sich damit anfangen. Das ist etwas ganz wichtig. Also die Bergpredigt, selbst wenn wir nicht mehr an Gott glauben, aber über die Bergpredigt, da lassen wir nichts kommen. Nun, die Bergpredigt steht im Matthäusevangelium in drei Kapiteln. Sie ist wirklich sehr lang. Es ist sozusagen das Programm, das Jesus gepredigt hat. Also der Kern des Evangeliums mit Beispielen, mit auch poetischen Elementen, wenn man die Seligpreisungen sieht, das ist auch literarisch poetisch einfach auch so verfasst. wir dürfen nicht vergessen, früher konnten nicht alle Leute lesen und wenn, hatten sie nicht immer Zugang zu diesen Schriften. Also hat man die allerwichtigsten Sachen möglichst so gesagt, dass sie die Menschen auswendig lernen konnten. Ja, aber wir wissen ja, die Evangelien, da gibt es nicht nur ein Evangelium, sondern es gibt tatsächlich 4 Evangelien. Und es kann spannend sein, die Evangelien tatsächlich bei jeder Begebenheit oder bei jedem Kapitel parallel zu lesen, weil man dann sieht, oh, jeder Evangelist legt offensichtlich den Schwerpunkt auf etwas anderes und gut, dass wir 4 Evangelien haben, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, dass sich schon mal jemand in christlichen Kreisen darüber aufgeregt hat, warum gibt es 4 Evangelien, hat nicht 1 gereicht. Jetzt sage ich was in Klammer, es gibt im Moment weltweit 2 Betrachtungshilfen für die Sabbatschule, für das Bibelgespräch und da können wir uns doch vielleicht damit trösten, dass das sind nur 2 und das ist ein Angebot und das kann etwas sein, was man auch in Anlehnung an die 4 Evangelien sehen kann. Aber warum erwähne ich das? Ja, es gibt nicht nur die Bergpredigt, auch Lukas hat etwas dazu geschrieben, allerdings eigenartig, aber er schreibt es so. Jesus ging mit seinen Jüngern hinab und trat auf ein ebenes Feld. Und dann wird eben kommen die Seligpreisungen, es kommen Wehrufe und es kommt bei Lukas ein Vers, der tatsächlich nur bei Lukas steht. Wenn wir vergleichen die Bergpredigt und die Feldpredigt, sehen wir, Lukas hat sich viel kürzer gefasst. Ich habe mal gedacht, naja, vielleicht liegt das auch an den Berufen. Lukas war ja Arzt und er konnte wahrscheinlich nicht immer so ganz, oder war es auch nicht gewöhnt, so wahnsinnig ausführlich zu schreiben. Könnte eine Vermutung sein, während Matthäus bekanntlich Zöllner war. Und ich kann mir vorstellen, dass er so das vom Beruf her auch hatte, akribisch alles mitzuschreiben. Aber wie gesagt, alle 4 Evangelien, das wissen wir, da sind wir dankbar, sind vom Geist Gottes inspiriert und alle 4 sind wichtig für uns. Deshalb dürfen wir dankbar sein, dass sie überliefert wurden. So, welches ist jetzt dieser Bibelvers, den Lukas in dem, was er die Feldpredigt nennt, was Lukas da als einen ganz bestimmten Hinweis, ein Gebot, ein Befehl, wer die Bibel hat oder wer noch das Kärtchen hat, es ist nämlich unsere Jahreslosung. Auch deshalb habe ich es mal nachgeschaut. In 4 Evangelien steht diese Jahreslosung, dieser Aufruf zur Barmherzigkeit steht nur bei Lukas. Wie gesagt, Lukas war Arzt, das wissen wir, und er hat die meisten Heilungsgeschichten geschrieben im Vergleich zu den anderen Evangelien, ja. Also wie schon gesagt, jedes Evangelium hat auch seinen Fokus, hat seine Perspektive geschrieben von einem entsprechend inspirierten Menschen, Nachfolger Jesu. Nun, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wann benutzen wir noch das Wort barmherzig oder mal ehrlich, wann hast du es in den letzten 6, 8 Wochen in einem ganz normalen Gespräch außerhalb der Sabbatschule, außerhalb dem Bibelgespräch benutzt. Barmherzig. Was ist denn damit gemeint? Wie gesagt, es ist in der Befehlsform geschrieben und interessant war für mich, in der Elberfelder Bibel, da ist ein kleiner Hinweis, dass das griechische Wort nicht original sein, also dass das Verb sein verwendet, sondern es verwendet das Verb werden. Also werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzig werden. Kann es sein, dass es mit dem Entwicklungsprozess, mit dem geistlichen Entwicklungsprozess, den wir Heiligung nennen, den wir auch von der Bibel her gesehen Heiligung nennen, dass man sozusagen, dass wir alle nicht als mit der Eigenschaft barmherzig geboren werden, sondern dass wir erst durch unsere Lebensübergabe an Jesus, dass wir erst durch unser Glaubensbekenntnis unser Leben mit Jesus in seinem Wort lesen, singen, beten und dann eben auch barmherzig sind. Ich habe mal nachgeschaut, ich mag das immer ganz gern, vor allem bei Wörtern, die eigentlich immer weniger benutzt werden. Woher kommt denn das Wort barmherzig? Nun, es ist ein sehr altes Wort und der eine oder andere von euch hat vielleicht im Deutschunterricht mal gelernt, da gab es einen Wulfila. Damals war die gotische Sprache sehr verbreitet, war zur Zeit der Völkerwanderung. Und dieser Wulfila, der musste Kernwörter, musste er erst ein Wort prägen in der gotischen Sprache. Das beste Beispiel ist das Wort Gott. Es gab kein Wort für Gott. Es gab Götter, aber die hatten ja alle Namen. Ja? Aber den Gott, so wie wir es jetzt heute sagen, im Lateinischen Deus, im Griechischen Theos, dafür gab es keine Entsprechung. Und was hat Wulfila gemacht? Er hat gesagt, da muss ja ein Wort her, ist ja logisch. Okay, Gott ist wie? Gott ist gut. Ich weiß jetzt nicht mehr, was gut auf Gotisch heißt, aber auf alle Fälle war es sehr nahe. Das kann man wirklich nachlesen. Und so hat er das Wort Gott geprägt. Und ähnlich muss es wohl mit dem Wort barmherzig gewesen sein. Ich habe dann weiter nachgeschaut. Und also auch dieses Wort gab es nicht. Das ist ja auch eine Frage der Kultur. Aber schon im Althochdeutschen bedeutet eben das Wort arm so viel wie gering sein, hilflos, schwach, besitzlos sein. Dazu gab es ein Verb, also ein Zeitwort, ein Tunwort, und das bedeutet arm werden, Not leiden. Auf alle Fälle sehen wir, es kommt ja dann das Herz dazu, also ich habe ein Herz für die Armen, ich habe ein Herz für die Menschen, die bedürftig sind. Und so kann man sagen, der Mensch, der arm ist, der oder die Arme, gehört zusammen mit dem Mensch, der Mitgefühl hat. Das ist so, gehört zusammen. Was nützt mir meine Barmherzigkeit, wenn ich nicht sagen kann und wenn ich kein Objekt dafür habe? Objekt ist hier nur grammatisch gemeint, also nicht irgendwie herabsetzen, ja, muss man ja auch aufpassen. Also ein Mensch darf man nicht zum Objekt machen, das ist klar. Aber da fällt uns vielleicht das Wort von Jesus ein, wo er mal an anderer Stelle sagt, Arme werdet ihr immer haben. Arme sind alle Zeit bei euch und wir müssen das heutzutage feststellen. Im Moment gibt es wieder große Werbung, natürlich. Wir sind in einer Phase durch die Pandemie, wo Barmherzigkeit immer mehr gefragt ist. Und mir ist aufgefallen, eine Organisation wie die Welthungerhilfe, die macht groß Werbung dafür, mit Ihnen zusammen beseitigen wir den Hunger in der Welt. Das wäre sehr schön, das ist sicher ein frommer Wunsch. Leider erleben wir das auch 2000 Jahre nach Jesu Leben auf dieser Erde so nicht, obwohl man sagen muss und dankbar sagen darf, Barmherzigkeit ist durchaus etwas, was Christen auszeichnet, wirklich Christen, die mit Jesus verbunden sind und die sich hier auch eben auffordern lassen. Dieser Satz, dieser Ausruf, der ist ja ein Satz mit zwei Teilen. Also erstmal seid barmherzig, ganz klar, ein Befehl, ja, oder werdet barmherzig, erinnert uns daran, dass uns das nicht von der Wiege an mitgegeben ist. Und jetzt kommt aber ein Beispiel. Jetzt wird der Schreiber oder was er von Jesus berichtet, wie Jesus das gesagt hat, nämlich, wie euer Vater barmherzig ist. Der himmlische Vater ist barmherzig. Dieser zweigeteilte Satz, der erinnerte mich an die Bitte im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also es gibt bei Gott und im Leben eines Christen, im Leben mit Jesus, da gibt es immer ein Beispiel und da gibt es immer etwas, was mir bei dem, worauf wir, wozu wir aufgefordert sind, wo wir uns ein Maß nehmen können, wo wir vergleichen können. Ja, es gibt sehr viel dazu zu sagen. Man könnte auch mal in einer Konkordanz oder über bibelwissenschaftliche Apps im Internet kann man natürlich noch sehr viel zum Thema Barmherzigkeit oder eben das Wort finden. Aber wie ich schon sagte, Lukas hat beachtlich viele Sachen berichtet, die bei anderen nicht vorkommen, und dafür hat er manches gekürzt. Er hat zum Beispiel in Lukas 11 ist das Vaterunser, das hat er also später gebracht, als er Matthäus, und es hört auf mit und führe uns nicht in Versuchung. Ja? So, warum auch immer, aber wenn wir bei der Anweisung sind, wenn wir bei dem Befehl sind, barmherzig zu sein, dann werden wir bei Lukas wiederfündig. Ich gehe erstmal, wir werden es nicht alles ausführlich lesen können. Im Moment müssen auch die Predigten kürzer sein. Ich bemühe mich schon. Bei Lukas im 15. Kapitel, da lesen wir ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, das uns daran erinnert: Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. In Lukas Kapitel 15, da stehen drei Gleichnisse von Jesus und es geht immer um etwas Verlorenes. Das erste ist das verlorene Schaf, dann kommt der verlorene Groschen und schließlich kommt der verlorene Sohn. Ja? Und im Gleichnis vom verlorenen Sohn, da wird uns natürlich das Wesen von Gott am eindringlichsten nahegebracht. Da ist ein Sohn, ein jüngerer Sohn, der gegen das Gesetz und gegen die Regel schon zu Lebzeiten seines Vaters sein Erbteil bekommen möchte. Und erstaunlicherweise gibt ihm das der Vater, der Sohn nimmt das ganze Geld. Es ist sicherlich nicht wenig, vielleicht waren auch Naturalien dabei, auf alle Fälle nimmt der Sohn das und er verprasst alles. Also er gibt es aus für alles, nur nichts Gescheites, für Sachen, die ein anständiger Mensch nicht macht und die auch ein gläubiger Mensch nicht macht. Und irgendwann hat er alles ausgegeben, wie das so ist. Die Freunde verlassen ihn. Heutzutage kommen dann manche Manager ins Gefängnis, das gibt es auch. Haben sie Zeit zum Nachdenken, da gibt es auch manche schöne Geschichte. Aber hier beschließt der Sohn. Der Vater lässt ihm seine Freiheit, weiß wahrscheinlich auch gar nicht mehr, wo der Sohn ist, aber er wartet auf ihn. Ja? Das heißt in Vers 20, Kapitel 15, Vers 20, und der Sohn machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ja? Also ein Vater, der von ganz weit weg sieht, das muss doch mein Sohn sein, das muss doch der sowieso sein. Einen Namen erfahren wir ja nicht, das ist in dem Fall auch nicht so wichtig. Aber der Vater läuft, und Leute, die sich in der antiken Geschichte, also Historie auskennen, die sagen, die alten Menschen, die hatten ihre Würde, die rennen doch nicht los. Sie sagen, da kommt er. Na, mal schauen. Ja, schauen wir mal. Mit dem werde ich erstmal ein Hühnchen rupfen, würden wir vielleicht sagen. Aber der Vater sieht ihn, und er sieht schon von Weitem, das ist aber eine Trauergestalt. Ist das überhaupt mein Sohn? Ist ja unglaublich. In Fetzen und schmutzig und träugelt er mehr, als dass er stramm laufen kann. Nein, der Vater übersieht das alles, er läuft auf ihn zu, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und da sagt Jesus, so ist Gott. So ist Gott zu uns. Ja? Und es wird weiter geschildert, wie sie feiern, wie der ältere Sohn Probleme hat und sagt, warum kriegt der eine Party, der alles verprasst hat und da gibst du jetzt wieder aus und schlachtest ein Kalb und schenkst ihm einen Ring und ich stehe jeden Tag früh auf, ich mache alles die ganzen Jahre schon, für mich machst du das nicht. Kann es sein, dass auch der Sohn hier, der ältere Sohn, Barmherzigkeit lernen muss? Er sieht doch, wie sein Bruder aussieht. Er sieht doch, in welcher Verfassung der ist. Kann man da nicht mal sagen, ich habe so eine Wut auf dich gehabt die ganzen Jahre, aber wie du jetzt daherkommst, das tut mir echt leid. Und der ältere Sohn war doch zur Party mit eingeladen. Ja? Der Vater lässt ihn sogar holen. Es ist ihm wichtig, dass alle zusammen feiern. Barmherzigkeit, kennen wir das? Üben wir das? In der Gemeinde, untereinander, aber auch mit anderen Menschen, die sich nicht immer so toll verhalten haben, uns gegenüber. Ein zweites Beispiel finden wir bereits in Lukas 10. Und das ist besonders interessant, wenn man es im Zusammenhang sieht. Wir haben ja jetzt gelesen hier, das Kärtchen habe ich mir extra von Ulrike nochmal geben lassen, das Jahreskärtchen, wer es noch nicht hat, ich glaube, Ulrike hat noch einige wenige. Ja? Genau, da regnet es Herzen, tolle Idee. Ja. Ja, also das hatten wir uns angeschaut, den Text. Wir haben jetzt Lukas 15 gelesen vom verlorenen Sohn und jetzt kommen wir 5 Kapitel zurück. Lukas 10, Abvers 25. Da kommt mal wieder ein Schriftgelehrter und fühlt sich bemüßigt, Jesus auf die Probe zu stellen. Also wenn man nur mal schaut, wo überall Jesus auf die Probe gestellt wurde, ist unwahrscheinlich. Manchmal habe ich schon gedacht, hatten die nichts anderes zu tun. Also die hatten immer ihre Spitzel und da waren immer Leute, horch und guck, hat man mal früher gesagt, und dann immer Fangfragen stellen. Ja? Mhm. Vielleicht war es auch ehrlich gemeint, aber das ist ja die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ja? Und wenn wir da nochmal zurückgehen, ein Kapitel davor. Ja, ein Kapitel davor, in Lukas 9, Vers 51. Da wird berichtet, dass Jesus plant und sich darauf vorbereitet, nach Jerusalem zu gehen und natürlich mit seinen Jüngern. Ja? Und jetzt, und das war, wenn man die Landkarte anschaut, Galiläa war ja ziemlich oben, dazwischen war Samaria, unten war Judäa. Es war möglich, einen Umweg zu machen, aber Jesus hat da offensichtlich keine Notwendigkeit gesehen und er schickt mal Leute vor, es kam wohl ein ganzer Schwung hier an. Und damals war Gastfreundschaft noch viel wichtiger als heute, weil man auf die Privatquartiere angewiesen war. So, die Boten kommen in ein Dorf der Samariter und bitten und sagen die Weisung von Jesus, sie sollen doch bitte für sie und für Jesus, ihren Rabbi, sollen sie doch bitte eine Herberge bereiten, eine Übernachtungsmöglichkeit, möglichst auch was zu essen. Ja? Und da heißt es in Vers 53 von den Samaritern, sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Ja, also man weiß, dass die Samariter, die sich nach dem Exodus in der Gegend angesiedelt hatten, die hatten schon noch etwas, den Glauben an Yahweh, aber Jerusalem war nicht ihr Ort zum Anbeten, ja, sondern es war Samaria, glaube ich. Ja. Im Alten Testament kann man das nachlesen, wie sich das geteilt hat. Oben waren die Stämme Israel und unten war ja Judäa. Und die Judäer, die haben eben dann auch überlebt als die Juden, haben wir im Neuen Testament. Und die Samariter, das war sowas dazwischen. Die Frau am Jakobsbrunnen, im Johannesevangelium, die fragt ja Jesus ganz genau, wo ist denn der richtige Ort zum Anbeten? Also die Samariter, sonst gar keine üblen Leute, aber was? Jesus will nach Jerusalem wandern mit seinen Jüngern. Nö, dann sollen sie bitte den Umweg machen. Ja? Und dann gibt es zwei Jünger, sind Brüder, Jakobus und Johannes, die werden so stinkig auf Deutsch gesagt, dass sie zu Jesus zurückgehen und sagen, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Boah, habt ihr das schon mal jemand gewünscht, dass Gott Feuer schickt? Das nicht, aber vielleicht was anderes. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. So, Samariter haben die Jünger geärgert, waren unfreundlich, waren ungastlich. Und ein Kapitel später, wir wissen natürlich, dass die Kapiteleinteilung viel, viel später kam, aber eben im laufenden Text von Lukas, nicht allzu viel später, erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Also mir ist es, muss ich ehrlich sagen, mir ist es erst vor kurzem aufgefallen. Und ich dachte, unglaublich. Ja? Also Jesus stößt genau da rein, denn wenn man sowas erlebt hat wie die Jünger zur damaligen Zeit, als die Gastfreundschaft sehr, sehr hoch anzusiedeln war, und dann kriegt man von Jesus sowas serviert. Da geht nämlich bei dem Mann, der zwischen Jerusalem und Jericho unterwegs war, eine gefährliche Gegend, eine anstrengende Gegend. Es ist Wüste, es gibt kaum Schatten, es gibt kaum Bäume. Ja, und da geht ein Mann von Jerusalem nach Jericho, fällt unter die Räuber, bleibt halbtot liegen. Da kommt nun ein Priester und geht vorüber. In einer anderen Übersetzung heißt es, er ging auf die andere Seite. Ja? Und ich meine, das ist etwas, was wir bis heute kennen. Aus irgendeinem Grund möchte jemand uns nicht direkt treffen, geht auf die andere Seite. Ja? Dann kommt der Levit, also beides Juden, beide in einer gesellschaftlichen Stellung bei den Juden. Ja? Auch der Levit kommt zu der Stelle und geht vorüber. Man muss ja hier ganz sich klar machen, wenn diesem Mann nicht geholfen worden wäre, dann wäre er elend, wahrscheinlich verblutet oder verdurstet, es ist ja da auch heiß. So, und was macht der Samariter jetzt? Er sieht den und es jammerte ihn. Es jammerte ihn, das heißt, er hat diese Barmherzigkeit gespürt, die hatte er im Herzen. Und so geht er hin, er verpflegt die Wunden, gießt Öl und Wein zur Desinfektion, verbindet ihn und bringt ihn in eine Herberge. Und er übernachtet dort sogar, vielleicht wollte er das sowieso, auf alle Fälle nimmt er diesen Verwundeten dort mit, gibt noch dem Wirt 2 Silbergroschen und gibt dem Wirt, dem Hotelier, wird man vielleicht heute sagen, gibt da die Anweisung, pflege ihn und wenn das Geld nicht reicht, ich komme wieder vorbei und dann bezahle ich dir den Rest. Ja. So kann es auch gehen. Menschen, die wir für abgefallen halten, ach, die haben ja so eine komische Religion, die haben sich ja bewusst von uns abgesondert und wenn sie hören, dass wir nach Jerusalem gehen, dann nehmen sie uns nicht auf. Und da sagt Jesus, so kann es auch gehen. Jesus ging es um den Menschen, er ist für Menschen gestorben, nicht für eine Nationalität, für eine Abstammung. Natürlich war er Jude, seiner Abstammung nach, er hat auch als Jude gelebt, aber als Erlöser, als Messias ist er natürlich weit darüber hinausgegangen. Interessant finde ich noch als Hinweis, auch von dem, was vorhin gesagt wurde, erzählt wurde, auch Jesus hat in der Kommunikation, im Gespräch mit Menschen, hat er immer wieder Fragen gestellt. Ja? Also er wollte die Menschen ermutigen, ja sag du mal. Ja? Und auch hier, Jesus antwortet mit einer Gegenfrage, wenn ihn der Schriftgelehrte fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Jesus sagt, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist jetzt aus Lukas 10, Vers 27. Bei mir sind da zwei Texte aus dem Alten Testament angegeben, nämlich aus dem 5. Buch Mose, das heißt ja auch Deuteronomium, was so viel bedeutet wie eine Wiederholung. Ja, wenn wir Deuteronomium lesen, merken wir, da wird viel wiederholt, auch die 10 Gebote, das Sabbatgebot ja mit einer anderen Begründung, also lohnt sich immer auch die Wiederholung zu lesen. Und aus dem 3. Mose, das ist ja der Levitikus, wo wir auch die Speisegesetze kennen. Ja? Also es ist nicht so, dass Jesus ein vollkommen neues Gebot gegeben hat. Wir wissen, wenn wir die Propheten lesen, vor allem die kleinen Propheten, wie viel da immer gewettert wird von den Propheten, weil sie sagen, Gott lässt euch ausrichten, er kann eure Opfer nicht mehr riechen. Ich will Barmherzigkeit, ich will, dass ihr anständig miteinander umgeht und dass ihr eben das größte Gebot neben, du sollst Gott, den Herrn lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Merken wir es? Auch hier ist wieder wie. Also es gibt oft bei so einer Anweisung, bei so einem Befehl, einer Aufforderung, da gibt es oft einen Vergleich dazu. Wir haben gelesen, seid barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Das heißt, immer wieder sollen wir unser Leben daran prüfen, ob wir wirklich mit anderen Menschen so umgehen, wie Gott es von uns erwartet, wie er es möchte. Und wir sollen unseren Nächsten lieben, wie uns selbst. Das ist natürlich Stoff für eine Extrapredigt. Aber vielleicht nehmen wir den Gedanken doch mal wieder mit. Ich kann meinen Nächsten nur lieben, wenn ich mich auch selber annehme, wenn ich mich angenommen habe. Und diese Annahme, die schenkt uns Gott auch. Er ist unser Schöpfer, Jesus, der Sohn Gottes, in der Dreieinheit. Jesus ist als Sohn für alle Menschen gestorben. Und ja, am Ende vom barmherzigen Samariter, da macht Jesus nochmal diesen rhetorischen Kniff, sage ich mal, nämlich er stellt wieder eine Frage den Schriftgelehrten und sagt, wer von diesen dreien meinst du ist der Nächste gewesen? Also Priester, Levit oder Samariter? Da muss jetzt der Schriftgelehrte eine Antwort geben. Wer von diesen dreien, sagt Jesus, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Ich weiß nicht, ob er es zähneknirschend gesagt hat, der Schriftgelehrte, aber er sagte, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Also das war der Nächste diesem verletzten, überfallenen Menschen, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Hier wird in einem Vers zweimal vom Tun gesprochen, ja? Also machen. Barmherzigkeit ist nichts Abstraktes. Barmherzigkeit gibt es nur, wenn wir sie tun, wenn es Menschen gibt, die sich von Jesus diese Liebe schenken lassen. Das ist keine romantische Liebe, das ist eine Liebe, die den anderen genauso wie uns selber als Geschöpfe Gottes sieht, als Kinder Gottes sieht. Die sind, sehr viele dieser Kinder Gottes sind verwirrt, sind abgefallen, aber Jesus ist für alle gestorben und wenn sie sein Opfer annehmen, dann sind sie auch erlöst und können sich annehmen. Ja, was ist jetzt zu tun? Auch wir können uns ja fragen, wer ist unser Nächster? Barmherzigkeit gibt es nur einem gegenüber. Ja, der Text fordert uns auf, dass wir offene Augen und ein offenes Herz haben für die Menschen, die unsere Barmherzigkeit brauchen, weil wir sie auch brauchen. Von Gott und manchmal auch von unseren Mitmenschen. Amen. Großer Gott und lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, du bist für uns Mensch geworden. Du hast alles verlassen, was du an Göttlichkeit hattest, an deine enge Beziehung zum Vater, bist für uns Mensch geworden und hast uns gezeigt, was es heißt, in deinem Sinn zu leben, in die Nächstenliebe zu leben, Barmherzigkeit zu üben. Weil wir auf deine Barmherzigkeit, Herr Jesus, angewiesen sind. Wir danken dir für alles, was du, wofür du auch gesorgt hast, dass es aufgeschrieben wurde, dass wir es bis heute haben dürfen. Wir danken dem Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führen möchte und auch inspirieren möchte, wenn wir dein Wort lesen. Ja, Herr, und wie wir gerade die Melodie gehört haben zu dem Lied, Herr Jesus, segne uns und behüte uns. Sei bei uns mit deinem Geist, segne unsere Kinder und Jugendlichen, hilf ihnen, dass sie Freude am Glauben finden, dass sie gerne auch in den Gottesdienst kommen, gerne auch mit anderen Menschen, die dir nachfolgen, zusammen sind und von dir, Herr Jesus, sich begleitet, beschützt und behütet fühlen. Ich möchte dich für unsere ganze Gemeinde bitten und für alle, die heute hier versammelt sind, um deinen Segen, lieber Vater im Himmel. Wir danken dir, dass du der Barmherzige bist, dass du es uns in Christus Jesus gezeigt hast. Und so bitten wir dich auch, wenn wir jetzt auseinandergehen, sei bei uns, hilf uns, dass wir dein Wort in dir tragen, bewahren und auch danach leben. Herr Jesus, in deinem Namen bitten wir preisen und loben dich und danken dir. Amen.